Free spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin aus der Luise, The Kite Factory.
Hallihallo, hier sind Caro und
Leno.
Und wir waren für euch auf der Leipziger Buchmesse ein ganzes Wochenende unterwegs. Diese Stunde hören wir natürlich ganz viel über die Leipziger Buchmesse.
Wir stellen euch Verlage vor, Autorinnen und Autoren, Cosplayer und viele weitere.
Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin die Caro und ich bin auf der Leipziger Buchmesse für euch unterwegs, gerade im Kongresscenter. Und da habe ich mir einen schönen Vortrag angehört von 5 Autoren und Autorinnen. Ja, und jetzt habe ich gerade jemanden bei mir.
Hallo, ich bin die Ursula Posnanski. Ich bin Autorin für Jugendbücher und Krimis-Thriller für Erwachsene.
Wieso dieses breite Genre Jugendbücher und Krimis?
Ich mag einfach die Abwechslung. Also ich würde sagen, es fällt bei mir alles in den Bereich Spannungsroman und das ergänzt sich einfach sehr gut. Ich finde das immer ganz toll, wenn ich ein Jugendbuch fertig geschrieben habe, wieder was für Erwachsene schreiben zu können und umgekehrt.
Was sind denn so Bücher, die du zum Beispiel geschrieben hast?
Also das ist wahrscheinlich die meisten kennen werden, ist Erebos, erster und zweiter Teil. Von den Jugendbüchern gibt es dann noch die Elleria-Trilogie, es gibt Thalamus, Aquila. Das aktuellste ist Shelter und das nächste kommt im August.
Ah, da sind wir dann auf jeden Fall sehr gespannt. Wie findest du denn deine Inspiration?
Immer ein bisschen anders. Also da gibt es nicht so das eine Rezept dafür, leider. Hätte ich gerne, aber ich glaube, ich gehe einfach doch mit relativ offenen Augen und Ohren durch die Welt und klopfe so alles, was mir unterkommt, darauf ab, ob da nicht eine Geschichte drinsteckt.
Jetzt hatten wir das Thema Krimi, Thriller. Wie recherchiert man denn da? Wie geht man denn vor? Ist man dann an einem Tatort unterwegs oder schaut man selber viele Krimis an?
Weder noch. Also am Tatort unterwegs ist schwierig tatsächlich und würde ich, glaube ich, auch gar nicht wollen. Krimis lesen, ja, aber dann eigentlich hauptsächlich, um nichts zu wiederholen, was es in der Form schon gibt. Ich glaube, es sind wirklich reine Kopfgeburten, die aus Situationen entstehen, die einem aus unterschiedlichen Anlässen einfallen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da wahnsinnig an Fällen oder Verbrechen orientiere, die tatsächlich stattgefunden haben.
Sondern so Eingebung, Inspiration, die eben von außen kommt.
Genau, also so wie jetzt bei Böses Licht, bei meinem aktuellen Krimi, war am Anfang eben diese Vorstellung, dass ein aus der Versenkung, von der Unterbühne ein Thron in die Höhe gehoben wird während einer Vorstellung und da sitzt eine Leiche drauf. Und so beginnt auch das Buch. Und da fand ich, das ist irgendwie so ein interessantes Bild, dass da eine Vorstellung läuft und dann taucht wirklich plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes aus der Versenkung ein Toter auf. Fand ich total reizvoll und die Geschichte habe ich dann rundherum gestrickt.
Seit wann schreibst du denn schon?
Also eigentlich schon immer, aber veröffentlicht bin ich, glaube ich, jetzt seit 2003. Das waren am Anfang Kinderbücher, dann kam 2010 Erebos und 2012 der erste Roman für Erwachsene.
Und woher kommst du denn? Weil die Bücher, die spielen ja in Salzburg, in Wien, in Hamburg. Also auch viel zum Beispiel im deutschsprachigen Raum, aber zum Beispiel Erebos spielt in London.
Ja, also ich lebe in Wien, ich bin da auch her, also ich bin Wienerin. Und bei Erebos war das eigentlich eine ganz klare Entscheidung, weil ich was gebraucht habe, was es in der Form nur in London gibt für den Plot. Und ich finde es auch schön, das abzuwechseln, nicht immer die gleiche Stadt herzunehmen. Es gibt aber auch Bücher, da schreibe ich gar nicht genau, wo es spielt. Also wenn es keine Rolle spielt, lasse ich das auch oft offen, wo das jetzt genau stattfindet.
Du hast ja auch viele Kollaborationen gemacht mit anderen Kollegen. Ist das dann schwieriger, mit jemand anderen zusammenzuarbeiten, als alleine zu schreiben?
Eigentlich gab es nur eine einzige Kollaboration mit dem Arno Strobel. Das war lustig. Das ist aber auch eigentlich aus einer im wahrsten Sinne des Wortes Schnapsidee entstanden und hat dann zu 3 Büchern geführt. War aber nicht schwierig. Nein, im Gegenteil, es hat sich gegenseitig gut befruchtet. Also war nicht kompliziert.
Und was ist denn so deine Lieblingsfigur bis jetzt? Gibt es da einen Favoriten?
Ich habe keine einzige, aber ich kann immer, also eine, die ich dann immer gerne nenne und die auf jeden Fall zu meinen Lieblingsfiguren gehört, ist Victor aus Erebos. Den mag ich wirklich, wirklich sehr. Mit dem würde ich gerne mal Tee trinken.
Ja, ein Oolong.
Genau.
Und in deiner Freizeit, wenn du dann mal nicht am Schreibtisch sitzt und schreibst, liest du dann auch Bücher?
Ja, ich glaube, das geht auch gar nicht anders. Ich kenne kaum Also ganz wenig Autoren, die schreiben, aber nicht lesen oder nie gelesen haben. Ich lese relativ viel. Ich habe letztes Jahr mitgezählt, da waren es 25 Bücher. Ich meine, da gibt es auch, ich kenne BuchbloggerInnen, die lesen das in einem Monat. Das schaffe ich nicht. Aber ich lese wahnsinnig gern und versuche das wirklich auch in meinen Alltag zu integrieren als festen Bestandteil.
Dann müsste ja eigentlich jetzt die Leipziger Buchmesse ein Fest für dich sein. Was interessiert dich denn hier noch?
Also erstens finde ich super, KollegInnen zu treffen, die ich sonst das ganze Jahr nicht sehe. Das macht immer wahnsinnig viel Spaß. Meine Termine, die auch irgendwie toll sind, weil ja Schreiben doch etwas ist, was man sehr alleine macht. Das stört mich zwar die meiste Zeit nicht, aber es ist ein wahnsinnig schöner Kontrast, dann eben diese Menschenmassen zu haben und ganz viele andere Leute, die eben auch so begeistert sind für Bücher und fürs Lesen.
Welches Buch würde dich denn hier interessieren oder welche Ecke?
Oh, da kann ich mich nicht entscheiden. Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Ich lese sowohl gerne Spannung als auch humorvolle Sachen, als auch ein bisschen gehobenere Literatur. Ich kann mich auch für gute Fantasy total begeistern. Also ich tue mir wirklich schwer, mich da jetzt auf eins festzulegen.
Was wäre denn dein nächstes Projekt, was jetzt anstehen würde? Oder was würdest du unbedingt mal machen wollen?
Ich habe schon, das nächste Projekt geht quasi los, wenn ich jetzt wieder nach Hause komme, dann beginne ich das nächste Buch. Aber über das darf ich leider überhaupt nichts erzählen.
Okay, dann sind wir auf jeden Fall auch noch sehr gespannt.
Ihr hört Free Spirit auf Max Neo.
Hi, hier ist wieder Lenno. Wir sind immer noch auf der Buchmesse in Halle 2 und wir sind jetzt angekommen bei den Hörbüchern und Hörverlagen. Wir sind jetzt hier bei CBJ Audio und Random House beim Hörverlag selber.
Ich bin Heike Völker-Sieber und verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den drei genannten Hörbuchverlagen, sprich CBJ Audio, Random House Audio Hörverlag. Und wir freuen uns natürlich jetzt nach 3 Jahren zum ersten Mal wieder leibhaftig und auch mit unserem Programm hier auf der Messe zu sein.
Wie genau entsteht denn so ein Hörbuch und wie lange dauert das ungefähr?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Da muss man sich wirklich jeden Titel einzeln anschauen. Normalerweise sind wir sehr, sehr eng im Austausch mit Buchverlagen, die uns sehr, sehr früh auch erzählen, welche Titel sie planen, entweder mit deutschen Autorinnen und Autoren oder auch mit natürlich internationalen Autorinnen und Autoren. Wir können dann sehr früh schon erste Texte lesen und entscheiden, was passt in unser Programm, was könnte ein Verkaufserfolg werden und in welcher Form machen wir das. Meistens als Lesung. Es gibt immer häufiger von einem Titel sowohl eine gekürzte Lesung als auch eine vollständige Lesung. Hörspiele auch hin und wieder, aber die sind natürlich wesentlich aufwendiger. Der nächste Schritt ist dann zu überlegen, wer kann sowas sprechen? Also welcher Schauspieler, welche Schauspielerin passen zu der Rolle und zu dem Titel? Und dann natürlich auch so vertriebliche Entscheidungen, welchen Preis kann das Ganze haben, dass es draußen konkurrenzfähig ist. Wir sind ja im Download und auf CD in vielen Fällen. Es gibt aber auch immer mehr Titel, die ausschließlich als Download erscheinen, also ausschließlich digital. Dadurch ist das Programm dann immer größer geworden. Und was uns schon immer ausgemacht hat, dass wir auch immer wieder Eigenkreationen machen. Also das heißt, uns zum Beispiel von Autoren Originalhörspiele schreiben lassen, die überhaupt nicht als Bücher erscheinen. Oder es gibt Sammlungen mit O-Tönen, zum Beispiel zu historischen Themen. Also das ist fast wie ein klingendes Geschichtsbuch, weil man hört Kaiser Wilhelm im O-Ton oder Brand im O-Ton. Ja, also das heißt, dass es zu fast allen historischen Epochen auch Hörbücher gibt, die wirklich die Klänge aus dieser Zeit auch haben. Und das ist natürlich eine viel lebendigere Art, Geschichte zu verstehen und nachzuvollziehen, als wenn ich reine gedruckte Texte lese. Ich höre wirklich die Stimmen aus der Vergangenheit, kann man sagen. Dann, was kann man noch erzählen? Also es gibt immer wieder natürlich auch Moden oder Trends. Wir haben jetzt hier gerade eine riesen Signierschlange gegenüber zum Thema Young Adult, New Romance. Sowas machen wir auch. Dann im Bereich Podcast oder Originals, dass man eben aufwendige Hörspiele als Serienproduktionen macht, sich da auch die Vorlagen schreiben lässt. Oder es kommen Autoren, Autorinnen auf uns zu. Und das ist dann natürlich auch wieder eine ganz andere Form der Vermarktung. Also das findet nicht im Laden statt oder über Amazon, sondern da sind halt die großen Podcast-Plattformen oder Streaming-Plattformen auch mit im Spiel, wo wir dann diese Produktionen einstellen können.
Genau, die Sprecher wären jetzt mein nächster Punkt gewesen. Wie genau findet man jetzt die Sprecher zu einem passenden Hörbuch und wie wird man überhaupt Synchronsprecher?
Also wir arbeiten nur mit professionellen Sprechern zusammen. Das heißt, wir kriegen sehr, sehr viele Bewerbungen. Ja, also von einem Lehrer, der sagt, meine Klasse sagt mir, ich habe so eine tolle Stimme und kann ich nicht bei Ihnen ein Hörbuch einlesen? Das sind dann leider so nicht die richtigen Voraussetzungen, sondern es sollten schon Menschen sein, die eine Sprechausbildung absolviert haben. Wichtig ist auch eine gewisse Kondition, weil ein Sprecher mit einem langen Text, ich denke jetzt an den neuen Walter Mörs, der im Herbst kommt zum Beispiel, die Insel der 1000 Leuchttürme, an Andreas Fröhlich, der kann da halt schon mal Tage und Wochen von früh bis abend im Studio sitzen. Und da kommt wirklich die körperliche Kondition ins Spiel. Wie lang kann ich mich konzentrieren? Wie lang bleibt meine Stimme einigermaßen stabil? Ne? Also solche Dinge. Und bei uns war es immer schon so, dass wir jetzt nicht so nach der Prominenz geguckt haben, sondern dass wir sagen, die Stimme muss einfach wirklich zum Inhalt passen. Der Inhalt gibt die Stimme vor. Aus welcher Perspektive ist es erzählt? Männlich, weiblich, jung, alt? Hat derjenige einen Dialekt? Klingt der eher, ich sag mal, deprimiert? Klingt der eher fröhlich? Also das sind alles so Aspekte, wo man sagt, was genau ist glaubwürdig bei diesem Text? Und wir suchen natürlich schon auch immer wieder neue Leute. Deswegen sitzen unsere Lektorinnen und Lektoren teilweise mit geschlossenen Augen im Kino, um einfach Stimmen auf sich wirken zu lassen, vielleicht auch von Nachwuchsschauspielerinnen und Nachwuchsschauspielern mal zu testen, könnten die was sein. Und man probiert auch immer wieder neue Leute aus.
Haben Sie auch so Ihre Favoritensprecherin?
Ich mag Matthias Matschke wahnsinnig gern, der auch sehr, sehr vielseitig ist, der im selben Programm einen tollen, schrägen Erwachsenentitel lesen kann und dann aber auch Roald Dahl Kindertitel über eine neue Stimme dafür findet. Ich mag Eva Mattes bei Romanen. Ich mag Axel Milberg wahnsinnig gern. Ich finde aber Andreas Fröhlich auch genial.
Ich bin gerade auf der Leipziger Buchmesse in Halle 1 und jetzt habe ich hier weitere Cosplayer. Wen habe ich denn?
Ich stelle Shisei dar und das ist Elias Entwurf aus Die Braut des Magiers.
Seid ihr beide aus der Braut des Magiers?
Ja.
Ach schön, wie seid ihr genau auf diesen Anime gekommen?
Wir haben den Manga dazu erst gelesen, da daraufhin kam dann irgendwann der Anime raus und deswegen sind wir dann da drauf gekommen. Und jetzt kam ja auch die Staffel 2 von der Braut des Magiers raus und hatten aber schon vor ein paar Jahren die vom Staffel 1 die Cosplays uns geholt und immer wieder was dran gemacht und verfeinert.
Könnt ihr das mal ein bisschen beschreiben?
In Elias angepasst haben wir Herrenschuhe gekauft. Bequeme Herrenschuhe natürlich. Und dann natürlich der lange schwarze Mantel mit den Verzierungen dran. Dann sein Hemd und seine Weste dazu, natürlich angepasst an die Hose. Alles identische Farbe und nur ein bisschen unterschiedliches Material, dass es auch sich bequem tragen lässt. Natürlich auch sein Kopf. Ja, der ist natürlich aus Latex, dass es auch natürlich messekonform ist. Und natürlich auch sein extra Schmuck noch. Der Gehstock ist auch angepasst für die Messe. Bei mir ist es halt ihre normalen Sachen, die sie ja von Elias bekommen hat. Den Mantel und entsprechend den Zauberstab, den sie sich selbst gemacht hat, mit Beleuchtung.
Kurz zur Erklärung. Ich habe hier zwei Leute im Interview, aber nur eine davon kann sprechen, weil wir haben ja auch schon die besagte Maske dazu.
Ja, man steht jetzt Wasser drin.
Ja, dann ist jetzt ein Interviewpartner dazugekommen.
Ja, hallo.
Hallo. Wir sehen jetzt hier so ein bisschen die Konstruktion des Helmes. Es ist noch ein bisschen ausstaffiert mit Frischhaltefolie.
Frischhaltefolie, Klebeband, weil ansonsten würde auch halten. Aber es rutscht hin und her und gibt den Halt. Da haben wir das ein bisschen angepasst mit der Kopfform, damit da ein bisschen Stabilität reingeht.
Auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Ihr habt auch wahrscheinlich ein paar Sachen gekauft, vieles auch selber gemacht.
Ja.
Wie viel kostet das und wie viel macht es dann auch noch Arbeit, daran zu werkeln?
kommt drauf an, wenn man jetzt einfach je nach Cosplay geht und Anime, Manga, je nachdem, was man macht, muss man halt entweder mehr selber machen oder man kann auch vieles kaufen. Also gestern waren wir als Kirito und Asuna, da war es überwiegend mehr gefertigt, weil dafür gibt es schon sehr viele Sachen. Braut des Magiers ist jetzt noch nicht so bekannt in der Hinsicht als Cosplayer, dass man davon viel sieht, da muss man schon ein bisschen noch was selber machen.
Man kann es eigentlich die Zeit nicht mit Geld aufwerten. Ich glaube, das machen viele Cosplayer nicht, weil wenn man da sagt, die Zeit noch gegen Geld zu verrechnen, das ist einfach der Spaß daran. Da Abend für Abend, Tag für Tag zu sitzen für so eine Convention und dann versuchen, in dem perfekten Outfit hinzugehen. Mit jedem Detail, was es so ist.
Kommt ihr aus Leipzig oder seid ihr angereist?
Angereist.
Aus der Gegend kommen wir, aus Zeitz.
Okay, aber wie groß sind dann die Koffer?
Weil wir direkt aus Zeitz kommen, machen wir das immer fertig. Für den Tag, da ist der Kofferraum, ja, halb voll, sage ich jetzt mal. Zum Schluss, dann ist er komplett voll, wenn wir hier durch die Messe. Weil es gibt ja immer irgendwas, noch eine Figur, noch irgendeine Requisite oder sonst irgendwas. Und was man noch so findet.
Habt ihr schon fleißig eingekauft? Betretenes Grinsen.
Ja. Ja. Sag das so, ich setze mir für jeden Tag, wir gehen ja nun 4 Tage, ein Budget.
Aber ihr habt beim Kostümerklären gemeint, es muss Convention-konform sein oder Messe-konform. Ja. Was genau bedeutet das?
Ja, zum Beispiel, wie jetzt hier, die Stäbe dürfen nicht aus Metall sein. Hier oben ist nicht kein hartes Holz, kann ein bisschen Holz kann dran sein. Oder wie hier außen 3D-Drucker oder Plaste, kann es sein. Aber es darf nicht zu fest sein. Nicht, dass du irgendwie damit schlagen kannst oder ja, was halt so passieren kann. Und auch genau mit der Maske, da habe ich eine Anfrage gestellt an der MacCon. Und gefragt, kann ich die aufsetzen? Und gesagt, ja, bring den Zettel mit, den Ausdruck. Kannst du aufsetzen, aber nur Halle 1 und Halle 3. Okay, weil ansonsten ist das auch verboten. Auch Waffen sind verboten, auch selbst Replikate davon. Schwertdolche, Schnittwunden, ich glaube nicht größer wie 10 cm, nicht zu freizügig. Keine Zombies, Horrorclowns sind verboten.
Ein richtiges Regelwerk hier, okay. Das ist auch interessant, das hätte ich jetzt so direkt nicht gedacht.
Das hängt damit zusammen, weil die Leipziger Buchmesse, sage ich jetzt mal, ist ja offen. Da können wir ganz normal Familien. Auf einer richtigen Convention, wo es nur darum geht, ist das ein bisschen sanfter, sage ich jetzt mal, die Regeln. Da ist das ein bisschen, kann man mal freizügiger sein oder mal Wunden zeigen oder sowas. Aber weil das halt hier eine Familienmesse ist, ist das halt ein bisschen, muss das regelkonform sein.
Weshalb würdet ihr denn empfehlen, dass man auf die Manga-Con oder auf die Buchmesse generell gehen sollte?
Eigentlich kann man da von der Mako eigentlich alles empfehlen. Man kann sich das einfach mal selbst, die damit noch überhaupt keine Berührung hatten, sich einfach mal angucken. Das sind ja auch mit Freunden unterwegs. Von meinem Kumpel, die Mutti, die hat das auch noch nie, war schon öfters auf der Buchmesse, aber noch nie hier drinnen. Da haben wir gesagt, also einfach angucken. Hinkommen, angucken und das erleben. Weil man kann es immer schlecht jemand beschreiben, was das ist. Da sage ich schon mal, kommt hin, guckt es euch an. Erlebt das einfach mal.
Hi, hier ist die Caro und ich bin auf der Leipziger Buchmesse unterwegs, immer noch in Halle 3 und ich bin jetzt beim Mosaikstand.
Hallo, ich bin Robert Löffler und ich bin hier am Mosaikstand alle 4 Tage und betreue hier unsere Kunden und alle Besucher.
Was ist denn Mosaik?
Ja, Mosaik ist ein monatlicher Comic. Mosaik gibt es seit 1955 und seit 1957 kommt das jeden Monat neu raus und wir als Mosaikverlag kümmern uns darum, bei uns werden die neuen Geschichten gezeichnet und die Mosaiks werden bei uns veröffentlicht. Und ja, wir machen neben den Mosaik-Magazinen, die monatlich rauskommen, auch noch jede Menge Bücher, die wir dann hier auch am Stand präsentieren.
Also schon eine lange, lange Geschichte. Um was handeln denn die Mosaike?
Also die Mosaiks sind mit den 3 Abrafaxen, Abrax, Brabax und Kalifax, das sind unsere Helden. Und die erleben so immer 1 bis 2 Jahre lang Abenteuer in einer historischen Zeitepoche. Jetzt aktuell sind sie gerade im Jahr 801 unterwegs. Die Serie ging 2021 los in Bagdad. Und sie haben jetzt einen weißen Elefanten aufgegabelt, den der Kalif dem Karl den Großen geschenkt hat. Und mittlerweile sind sie gerade in Konstantinopel gelandet und der Elefant ist quasi gekapert von der Kaiserin Irene, die über das Byzantinische Reich herrscht. Und die Abrafaxe müssen jetzt erstmal versuchen, den Elefanten wieder loszueisen, um dann nach Aachen zu Karl dem Großen zu kommen.
Klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr spannenden Geschichte. Sehr interessant und auch recht wissenschaftlich und historisch, oder?
Genau, also unsere Geschichten werden alle gründlich historisch recherchiert. damit auch die Kostüme stimmen, dass die Zeitepochen richtig beschrieben werden. Also das macht unser Autor und unser künstlerischer Leiter nebenbei. Manchmal fragen mich auch die Autoren nach irgendeiner Spezialität irgendwie. Wie sahen alte Frauen zu der Zeit aus? Wie muss ich die Kostüme zeichnen? Ja, sowas muss man natürlich alles recherchieren. Und ja, das gehört alles zum Job mit dazu.
Welche Altersgruppe sprecht ihr denn mit den Mosaiks an?
Also in erster Linie sprechen wir schon Grundschulkinder an. Also sagen wir mal so erstes Lesealter bis so 12, 13. Meistens viele kommen dann mit der Pubertät erstmal raus aus dem Mosaik. Aber wenn sie dann viele Leser, die das als Kind gerne gelesen haben, kommen dann auch, wenn sie eigene Kinder haben, abonnieren sie das dann wieder, lesen das mit ihren Kindern zusammen. Also von daher haben wir auch viele erwachsene Leser, aber die Kernzielgruppe, an die wir uns richten wollen, sind schon Kinder. Und wenn es den Kindern gefällt, hoffen wir, dass es dann den Erwachsenen auch mitgefällt.
Wenn ich nicht falsch bin, gab es ja zuerst die Dicke Ducks und dann kam die Abrafaxe. Oder sind das zwei unterschiedliche Geschichten?
Nee, das ist schon richtig. Also die Dicke Ducks erschienen im Mosaik 1955 bis 1975. Der Hannes Hegenbart, der das Mosaik damals geleitet hat, hat dann aber seinen Vertrag bei dem Verlag gekündigt, weil er eigentlich nur noch aus Altersgründen auch kürzer treten wollte, nur noch alle 2 Monate ein Heft machen wollte. Aber der Verlag hat dann die Kündigung angenommen und hat dann quasi ohne Herrn Hegenbart mit dem Zeichnerteam aber weitergemacht. Der Autor von Herrn Hegenbart, der Lothar Dreger, hat dann weiter als Autor und künstlerischer Leiter agiert. Und es mussten dann halt notgedrungen neue Figuren entwickelt werden. Und das waren dann die Abrafaxe. Neben den Abrafaxen gibt es seit 15 Jahren jetzt auch schon 3 Mädchen, Annabella und Caramella, die auch im Mosaik ihre Abenteuer erleben in einer extra Heftreihe. Da haben wir da drüben ein paar stehen. Und die kommen alle 3 Monate raus, die Hefte mit Annabella und Caramella.
Spricht die dann explizite Mädels an oder ist die dann auch wieder für eine komplette Bandbreite?
Ja, am Anfang hatten wir schon die Idee, weil es bei den Mosaik mit den Abrafaxen hatten wir eher in Männer über einen Jungsüberhang bei den Lesern. Und da hatten wir die Idee, eine Heftreihe zu entwickeln, die hauptsächlich Mädchen anspricht. Aber so mittlerweile sehen wir das nicht mehr so als Mosaik nur für Mädchen, sondern auch Mosaik für alle, aber halt mit 3 Heldinnen. Warum soll das ein Junge kein Heft lesen, wo 3 Heldinnen vorkommt? Also das Konzept mit den Zeitreisen in historische Epochen ist genauso, aber halt nur mit 3 anderen Hauptfiguren.
Könnte es dann auch passieren, dass die Abrafaxe auf Arabella, Caramella stoßen?
Ja, also das kann schon passieren. Das ist gleich beim ersten Heft passiert und dann zwischendurch auch während der Luther-Reihe haben wir die 3 oder die 6 Figuren nochmal aufeinandertreffen lassen. Aber wir wollen das jetzt auch nicht übertreiben. Also es kam schon vor. Kommt vielleicht auch in Zukunft mal wieder vor, aber keine Ahnung, wann genau.
Wo kann man euch denn außerhalb der Buchmesse finden?
Also unser Verlag sitzt in Berlin-Westend in der Lindenallee 5. Wir machen immer einmal im Jahr auch einen Tag der offenen Tür. Das ist, ich hoffe, dass er dieses Jahr wieder stattfindet, am ersten Samstag im Dezember. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch eine Internetseite, abrafaxe.com, wo auch jeder gucken kann, was wir so an Büchern und Heften verlegen.
So, hier ist Leno bei Free Spirit Jugendradio auf Max Radio. Wir sind in Halle 5 und wir sind jetzt angekommen beim Ventil Verlag, den wir jetzt euch vorstellen.
Mein Name ist Jonas Engelmann. Ich bin Co-Verleger und Lektor im Ventil Verlag. Ein Verlag, der in Mainz seinen Sitz hat, den es seit ungefähr 20 Jahren gibt und der einen Schwerpunkt hat auf Popkulturgeschichte, Musikgeschichte, Subkulturgeschichte, Popliteratur und alles, was damit zu tun hat. Auch ein bisschen manchmal in so wissenschaftliche Richtungen, so kulturwissenschaftliche Bücher, aber doch der Schwerpunkt eher auf Sachbüchern zur Popkulturgeschichte und der Versuch irgendwie den Thema Popkultur, Subkultur irgendwie einen Raum zu geben und einen Zugang zu finden, den es sonst so auf dem Buchmarkt nicht so gibt.
Und was genau erhofft ihr euch von der Buchmesse?
Von der Buchmesse? Naja, wir sind erstmal froh, dass sie wieder stattfindet. Und weil das schon ein wichtiger Ort ist, um einfach mit den Menschen, für die man die Bücher ja macht, irgendwie in Kontakt zu kommen. Ne? Gerade in Leipzig ist es ja eine Messe, wo viele wie man so sagt, Endkunden da sind, also Menschen, die unsere Bücher lesen und kaufen und Feedback geben. Und das ist natürlich irgendwie, wenn das fehlt, was jetzt über Jahre gefehlt hat durch Corona, dann hat man, weiß man ja gar nicht mehr, für wen man das eigentlich macht. Und das ist dann so ein bisschen frustrierend. Und das ist das, was ich mir davon erhoffe. Und gleichzeitig natürlich ist es auch ein wichtiger Ort, um irgendwie Bücher zum Beispiel der Presse und anderen Formen von kleinen und großen Medien zu präsentieren und aufmerksam drauf zu machen. Weil wir sind jetzt so als Kleinverlag jetzt auch nicht mit irgendwie riesen Werbebudgets oder sowas ausgestattet, ne? Also wir haben jetzt nicht die Kohle, Anzeigenkampagnen zu schalten oder große Social-Media-Kampagnen oder sowas. Und deswegen sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Menschen hier vorbeikommen, Bücher sehen, Themen sehen und es interessant finden und dann Lust haben, darüber was zu berichten.
Und zwar bietet ihr hier auch sogenannte Song-Comics an. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, musste ich ganz ehrlich sagen, ich wusste nicht mal, dass sowas überhaupt existiert. Vielleicht kannst du uns das Genre Songcomic mal ein bisschen beschreiben und erklären.
Na, dass du das noch nicht kanntest, bevor du es hier gesehen hast, ist kein Wunder, weil das gab es vorher auch noch nicht. Das ist ein Format, was wir sozusagen gerade versuchen, hier in Deutschland zu etablieren, als neues Konzept des, ja, der Auseinandersetzung vielleicht mit Musik, was ja eigentlich unser Grundanspruch ist in all unseren Büchern. Und ich persönlich aber auch eine große Affinität zur Comicwelt habe und immer schon auch irgendwie sehr interessiert war an jungen Zeichnerinnen, Zeichnern und deren Stil und unterschiedlichen Stilen und so weiter. Und dann kam irgendwann diese Idee auf, dass man das ja zusammenführen könnte, diese Musik und Comicwelt, und dass daraus ja was ganz Spannendes entstehen kann. Und deswegen haben wir dieses Konzept der Songcomics entwickelt, mehr oder weniger, wo es darum geht, dass eine Band sozusagen von unterschiedlichen Zeichnerinnen und Zeichnern interpretiert wird, also ihre Songs oder ihre Songtexte oder im Fall von den Fehlfarben oder Tonsteine Scherben auch ein ganzes Album, wo sozusagen ein Album in Comicform übersetzt wird von verschiedenen Zeichnerinnen und Zeichnern, die alle natürlich einen ganz unterschiedlichen Zugang haben, alle ganz unterschiedliche Bezüge zur Band und die Bands im besten Fall auch involviert sind in das Projekt und zum Beispiel dann zu jedem Song kleine Liner Notes schreiben und erklären, was war das Anliegen dieses Songs, und das steht dann sozusagen, man hat dann so ein Gesamtpaket, einerseits den Zugang der Band zu dem Song, der Hintergrund zur Entstehung des Songs, gleichzeitig den Zugang der Zeichnerinnen und Zeichner zu dem Ganzen und dann eben das Gesamtpaket, ne? Also sozusagen eine Übersetzung von Musik in Bilder im besten Fall.
Und wie genau kam es zu dieser Idee? War das ein Mann, der sich irgendwann eines Tages gedacht hat, oh mein Gott, das ist es, das machen wir?
Na, es ist jetzt nicht von uns erfunden, sage ich mal. Also in anderen Ländern gibt es das schon. In Frankreich ist das ein relativ großer Markt. Da gibt es viele Bücher, gerade so zu Chansonsängern. Da gibt es den Jacques Brel-Comic und so weiter. Also das ist jetzt nicht ganz neu. Wir haben sozusagen importiert, die Idee. Es ist an uns herangetragen worden. Der erste Band war dieser Tokotronic-Song-Comic. Der ist von einem Herausgeber betreut worden, der die Idee aus Frankreich mitgebracht hat. Und das fanden wir dann aber so gut, dass wir gesagt haben, naja, eigentlich ist das ja was so nach so einer Reihe schreit, ne? Dass man da irgendwie drauf aufbaut. War auch recht erfolgreich, das Tokotronic-Buch. Und dass man daraus irgendwie was Größeres macht. Und das ist alles noch gar nicht so lange her. Also wir haben jetzt 6 Bände, die sind in den letzten 2 Jahren ungefähr erschienen. So soll es dann auch weitergehen. Also jetzt so jedes Jahr vielleicht 1 bis 2 Bände zu Musik, die auch natürlich, das ist das Wichtige, auch irgendwie in diesem Ventilkosmos aber auch aufgehoben ist. Ne? Es würde jetzt keinen Sinn machen, dass wir ein, weiß ich nicht, Fantastische Vier-Comic oder sowas machen oder ein Tote-Hosen-Comic oder so, weil das jetzt nicht die Formen von Musik sind, die uns jetzt so interessieren und für die der Verlag steht. Sondern wir sind ja eher so für die Nischen und für den Underground sozusagen zuständig.
Hi, hier ist Lenno. Ich bin auf der Buchmesse unterwegs und am Stand des Ventil-Verlags. Kategorisieren wir doch hier das hier alles mal ein. Wir sehen hier auf der rechten Seite von eurem Stand viele verschiedene Kochbücher, vor allem auf veganes Kochen bezogen. Und links haben wir so eine komplett andere Ecke. Vielleicht beschreibst du uns das Ganze mal.
Ja, das wirkt auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen disparat, aber ist vielleicht gar nicht so weit auseinander. Also ich habe ja erzählt, dass wir uns so mit Subkulturgeschichte und Punkgeschichte und solchen Themen beschäftigen, und in der Punk-Szene ist ja das Thema Vegetarismus, Veganismus jetzt nicht ein ganz fremdes Thema, ne? Also zumindest in der politisch bewussten oder aktivistischen Punk-Szene. Und es gibt ein Punk-Fanzine, was mittlerweile auch ein bisschen größer ist und am Bahnhofskiosk zu erwerben ist, was aber so als Fanzine angefangen hat, das Ox aus mittlerweile Solingen, wo die ansässig sind, die schon früh dieses Thema sehr groß gemacht haben in der Punk- und Hardcore-Szene und irgendwann die Idee hatten, aus dem monatlichen Rezeptteil im Heft letztendlich ein Kochbuch zu machen. Und so ist das erste vegetarische damals noch Kochbuch bei uns erschienen, was aber eben sehr nah an dieser Punk-Welt auch angeknüpft war über den Kontext des Fanzines. Und aus dieser sozusagen, aus dieser Situation heraus, dass wir einerseits diese Punk-Subkultur hatten und gleichzeitig diese vegetarische, vegane Kochbuch-Nische irgendwie gefunden hatten, hat sich eigentlich das entwickelt, dass beide Sparten dann immer auch immer größer wurden. Und mittlerweile, weil wir halt schon so lange an diesem Thema dran sind, an diesem Thema Veganismus, was ja jetzt plötzlich seit ein paar Jahren so ein hippes Trendthema ist, weil wir aber schon so lange da das Thema bearbeiten, sind wir so ein bisschen, wie soll man sagen, in der Szene so ein bisschen authentischer. Also wir werden als authentischer wahrgenommen, als nicht irgendwie irgend so ein Verlag, der auf ein Trendthema aufspringt, sondern als ein Verlag, der das schon lange irgendwie bearbeitet. Und deswegen kommen relativ viele, auch größere, bekanntere Menschen aus dieser veganen Szene mittlerweile zu uns und würden gerne mit uns zusammenarbeiten, weil wir auch so in der Kooperation mit den Autorinnen und Autoren einen recht guten Ruf haben. Und so ist auch diese Sparte irgendwie größer geworden und mittlerweile trägt sie tatsächlich auch zum größten Teil den Verlag, weil das einfach ein Thema ist, was tatsächlich ja immer größer wird und immer mehr Menschen erreicht. Wir sind immer sehr stur an unserem Programm gewesen und oder in unserem Programm gewesen und in unserer Programmgestaltung und haben eigentlich immer nur das gemacht, was wir für richtig und wichtig halten. Und dass wir dann jetzt das Glück hatten, dass dieses Thema irgendwie so groß geworden ist, das war dann ja das Glück, dass wir so stur geblieben sind, ne? Und dass wir irgendwie dran geblieben sind, als es auch mal eine Phase gab, wo sich diese veganen Sachen gar nicht so gut verkauft haben, irgendwann in den frühen Nullerjahren. Genau.
Wo findet man euch im Netz?
Wir haben eine Webseite mit integriertem Webshop unter www.ventil-verlag.de. Da findet man alle unsere erhältlichen Bücher und kann sie portofrei nach Hause bestellen. Man findet uns nicht nur im Netz, sondern wir haben auch seit 2 Jahren in Berlin, in Pankow, eine kleine Ventil-Verlagsbuchhandlung, in der man auch alle unsere Bücher erwerben kann.
So, meine Lieben, das war's jetzt auch wieder für mich mit der Leipziger Buchmesse. Ein ganzes Wochenende war ich unterwegs und ich muss sagen, ich bin jetzt doch ein bisschen erschöpft. Und die Füße brennen natürlich vom vielen Rumlaufen und Erkunden. Ich muss sagen, es hat sich aber wirklich gelohnt. Ich habe so viele neue Sachen entdeckt, so viele neue Künstler, Verlage, Bücher, Hörbücher natürlich auch, Spiele. Alles Mögliche war dabei, Merchandise und natürlich auch leckeres Essen, viele interessante Menschen, Cosplayer natürlich. Ich habe so viel gelernt. Und ich muss nur sagen, ich lege euch die Leipziger Buchmesse wärmstens ans Herz. Ich kann sie euch nur wärmstens empfehlen.
Mittlerweile ist es bei uns 5 Uhr, das heißt, die Messe hat noch eine Stunde offen. Ich war heute unterwegs mit 2 Freunden von mir, der Fanny und der lieben Charlotte. Mit denen bin ich durch die Messe gezogen und habe viele Promis getroffen, unter anderem Ralf Kaspers, Ursula Poznanski und den berühmtesten Krimi- und Psychothriller-Autor Deutschlands, Sebastian Fitzek. Genau, das war's wieder von mir.
Sehr geehrte Damen und Herren, die Leipziger Buchmesse und die Manga Comic Con sind wohl beendet. Wir danken Ihnen für Ihren Besuch und Ihre Teilnahme und würden uns freuen, Sie auch im nächsten Jahr wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Das Team der Leipziger Messe verabschiedet sich nun von Ihnen und wünscht Ihnen eine angenehme Heimreise. Auf Wiedersehen.
Das war's jetzt aber definitiv mit der Leipziger Buchmesse 2023. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Genau, schaut auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei auf Instagram und im Web unter www.free-spirit.de.
Und folgt uns natürlich auf Instagram, @jugendradio.
Wir hören uns, wir sind Caro und
Leno.
Das war Free Spirit, das Jugendradio-Magazin aus der Luise de Kalt Factory, Scharrerstraße 15. In 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München und KJR, Kreisjugendring Nürnberg Stadt.
Als Teamer für euch dabei Chris Belay und Lisa Renz-Hübner.
Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr. Kontakt
team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.